Am Wochenende waren Wahlen in Spanien. Die Wahlergebnisse waren so, wie sie erwartet waren. Die PP, die postfrankistische PP, hat die absolute Mehrheit der Sitze bekommen mit einem schwachen Stimmenzuwachs. Der PSOE, der Sozialdemokratischen Partei in Spanien, sind die Wählerinnen und Wähler in Scharen davongelaufen. Insgesamt über 4 Millionen haben sie verlassen. Und das macht dann den Wahlsieg aus. Am Telefon begrüße ich jetzt Ralf Streck. Hallo, Ralf.
Ja, hallo.
Ralf, das haben, als wir schon darüber geredet haben, war es ja eigentlich erwartet, war dieser Wahlsieg der PP. Trotz und alledem hat dich jetzt dieses Ergebnis überrascht, dass es doch so klar geht, zumal doch das, was den Sozialdemokraten weggelaufen ist, nämlich ihre Austeritätspolitik von dem neuen, jetzt künftigen Ministerpräsidenten ja wohl nur noch intensiver fortgesetzt werden kann, beziehungsweise nicht fortgesetzt werden kann, weil ja kaum noch was zu holen ist.
Ja, ich meine, das Wahlergebnis, das ist immer so ein bisschen das Problem in Spanien mit der, ja, mit dem Wahlrecht. Du hast es ja angedeutet, die PP hat praktisch keine Stimmen dazugewonnen, also ganz wenige, das ist, kann man fast vernachlässigen. Das heißt, aus dieser Situation, dass sie quasi von 44 auf 45% angestiegen sind, sind aus der Oppositionsrolle in eine absolute Mehrheit geschlittert. Und das zeigt schon an, dass an diesem Wahlrecht eigentlich einiges faul ist. Wenn man die Stimmen real umlegen würde, dann hätten die mit 159 Sitzen anstatt mit 186 alles andere als eine absolute Mehrheit. Dann hast du nämlich den Effekt, dass eben dadurch, dass die PSOE-Wähler der Partei also wirklich in Scharen weggelaufen sind, macht sich das doppelt krass bemerkbar bei dieser Partei. Die hat 59 Sitze, glaube ich, verloren, hat so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor mit ihren 4 Millionen weniger Wählern. Und diese Wählerstimmen haben sich natürlich dann verteilt auf andere Parteien. Und ich habe mal so eine kleine Rechnung aufgemacht. Während die PP für einen Sitz 58.000 Stimmen brauchte zum Beispiel die Vereinte Linke dafür schon 153.000 Stimmen und dann die noch kleinere Partei, die jetzt auch im Parlament ist mit fünf Sitzen, die UPID, die brauchten sogar schon 230.000 Stimmen für einen Sitz. Und das macht deutlich, wie diese kleinen Parteien benachteiligt werden. Das heißt, jemand, der sein Stimmenpotenzial wie die PP immer sicher hat, nämlich die haben immer so den Bereich um 44-45%, dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, ob die PSOE ein einigermaßen vernünftiges Programm hat und ob sie ihre Wähler mobilisieren kann. Das kommt noch dazu, dass die Wahlbeteiligung ungefähr 2% niedriger war und damit waren eigentlich die Chancen für die PSOE irgendwie noch zu gewinnen schon weg.
Gut, ich meine, auf der anderen Seite begünstigt natürlich das Wahlsystem auch die Regionalparteien, also sei es die katalanischen, sei es aber auch die baskischen Parteien, auch dort, wenn du jetzt das Wahlergebnis für die baskische linksnationale Bewegung umrechnest, ist das ja natürlich auch nur noch, ich glaube...
Ja, das ist aber eine andere Geschichte. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass es ja in Spanien keinen Bundesrat gibt.
Ja.
Das heißt, die einzige Möglichkeit, irgendwie noch ein bisschen Einfluss, dass die Regionen noch ein bisschen Einfluss auf die Zentralregierung auswirken können, ist darüber, dass sie in dem Wahlsystem ein bisschen bevorteilt werden. Das merkt man ja noch viel stärker in dem Wahlergebnis der konservativen katalanischen Nationalisten, die CIU.
Ja.
Die sind ja jetzt gleich zur drittstärksten Fraktion im Parlament aufgestiegen mit 16 Sitzen. Das heißt aber faktisch trotzdem, die haben keinerlei Einflussmöglichkeiten, weil gegen eine absolute Mehrheit postfaschistischen Partei kannst du halt auch mit deinen 16 Sitzen nicht viel machen und auch Amaiur mit ihren 7 Sitzen nicht viel machen. Was natürlich viel interessanter an diesen Ergebnissen ist, ist, dass es zwei völlig auseinanderlaufende Strömungen im spanischen Staat gibt, nämlich die PP kassiert alle Regionen ein, nur nicht das Baskenland und nicht Katalonien. Im Baskenland, in Katalonien hat sie Stimmen dazugewonnen noch. Im Baskenland hat sie sowohl in dem, was man als autonome baskische Gemeinschaft nennt, als auch in Navarra haben sie Stimmen verloren. Und das ist völlig gegen den Trend, wo sie einfach zeigt, dass es in den beiden Regionen eine klare Absetzbewegung von der Zentrale gibt.
Mhm. Jetzt kommen wir aber trotzdem noch ein bisschen auf das, die künftigen Dings. Wir haben das ja erwartet eigentlich, dass angesichts der Politik der PSOE, die im Prinzip ja sich als Musterschüler in gewisser Weise neoliberaler Politik erwiesen hat, dass im Prinzip diese 4 Millionen weggehen von den Sozialdemokraten. Dass es so krass wurde, vielleicht gar nicht so sehr, aber trotzdem alledem. Wie sieht es denn jetzt mit den Postfrankisten aus? Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, da hat es gerade eine Versteigerung von Staatsanleihen gegeben. Wirkt sich das positiv aus?
Nee, ganz und gar nicht. Also der Empfang an der Börse gestern von dem Senior Rajoy, wie er heißt, war extrem kühl. Also die Börse ist in den Keller gegangen. Gut, jetzt könnte man noch sagen, gut, die Börsen sind eigentlich überall in den Keller gegangen. Also hat das nichts mit dem Herrn Rajoy zu tun. Das konnte man dann im Forum von Telepolis auch lesen. Leute, die den verteidigt haben. Nur, gestern ging schon die Risikoprämie für spanische Staatsanleihen in die Höhe. Das war schon ein ganz schlechtes Zeichen. Und heute haben die eine Versteigerung hingelegt mit Papieren 3 und 6 Monate. Die mussten jetzt für 3-monatige und 6-monatige Papiere mehr als 5% Zinsen bezahlen. Sie zahlen jetzt in Spanien mehr Zinsen für diese Papiere als in Portugal oder Griechenland. Mhm. Das zeigt ganz deutlich, dass eigentlich an den Finanzmärkten niemand damit rechnet, dass dieser Ultrakonservative irgendwie noch das Ruder rumreißen kann. Das hat sicher auch damit zu tun, dass jetzt natürlich klar ist, jetzt zum Beispiel in Portugal haben wir am Donnerstag, da ist ja fast genau das Gleiche passiert. Da wurde ja im Juni eine neue Regierung vereidigt. Die haben halt auch konservativ, die haben jetzt das Land in die Rezession richtig fett reingespart. Das erwartet man natürlich in Spanien jetzt auch, dass der noch stärker auf die Bremse tritt. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite erwartet man natürlich auch, dass die soziale Konfliktivität jetzt zunimmt, weil die beiden großen spanischen Gewerkschaften haben halt gegenüber der spanischen sozialistischen Regierung, wie sie sich nennen, sie sind bestenfalls Sozialdemokraten, haben sie halt so einen Schmusekurs noch gefahren und haben ja sogar noch die Anhebung des Rentenalters zugestimmt und so weiter. Das ist natürlich bei einer konservativen Regierung so nicht mehr zu erwarten. Das heißt, die könnten durchaus größere Probleme haben, ihre Geschichten durchzukriegen, und auch das, denke ich, drückt sich darin aus, dass jetzt die Risikoaufschläge steigen. Man muss das nur sehen, bei diesen 3- und 6-monatigen Papieren, die heute versteigert wurden, hat sich der Zinssatz in nur einem Monat verdoppelt.
Verdoppelt.
Und das kann kein Land aushalten.
Das wird kein Land aushalten können, und im Prinzip ist natürlich der Hintergrund die entsprechende Politik und die Durchsetzung von Austeritätspolitik, die ja natürlich aus Deutschland und aus der schwarz-gelben Koalition auch dort massiv betrieben wird an diesen Punkten, und das Unterlassen bestimmter Politiken, die darauf zielen, selbst jetzt im bürgerlich-kinyasistischen Sinne doch etwas in die Wege zu leiten. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal auf, das hat ja nicht nur diese ökonomische Seite, sondern es hat ja eine politische Seite. Was ist denn von Senior Rajoy zu erwarten, politisch gesehen? Wir haben ja vorsichtig formuliert jetzt gesagt, er ist ein Ultrakonservativer. Der Wahltag war ja der Feiertag eigentlich.
Ja, der Todestag von Franco. Ich meine, das war natürlich einer der letzten großen Fehler von einem Herrn Zapatero, also der wirklich ständig in alle Fettnäpfchen getreten ist, auch in dem Stil, dass er die Wahlen vorgezogen hat und ausgerechnet auf den Todestag, den 20. November von Franco. Ich meine, die haben damals, also die PSOE hatte halt gehofft, dass im Sommer es am Arbeitsmarkt eine Belebung gibt, weil Spanien ist ja ein großes Urlaubsland. Es sind auch tatsächlich dieses Jahr deutlich mehr Touristen wieder gekommen, ausgehend davon, dass halt Tunesien, Ägypten und so weitgehend als Urlaubsländer ausfallen. Es hat man gehofft, dass es deswegen weniger Arbeitslose gibt, und quasi wollte die PSOE mit einer leichten Erholung an den am Arbeitsmarkt in die Wahlen gehen, um den Leuten sagen zu können, na, wir sind ja jetzt auf dem richtigen Weg. Es kam nur ganz anders. In Spanien gibt es mittlerweile real mehr als 5 Millionen Arbeitslose, die Quote von 23%. Und den Leuten, die verlieren halt langsam die Hoffnung. Jetzt hat halt Rajoy, der hat einen recht guten Wahlkampf gemacht in der Richtung, dass er eigentlich überhaupt nichts gesagt hat, was er tun will. Er hat immer nur so angedeutet, dass man halt die Sparpolitik weiter betreiben will. Hat auch so ein bisschen angedeutet in die Richtung, man könnte auch, das war ja einer der großen Fehler der Sozialisten, dass sie sogar noch die Vermögensteuer abgeschafft haben, während sie alle anderen Steuern erhöht haben, dass man vielleicht sogar an die Vermögenden ein bisschen rangehen könnte. Das wird er wahrscheinlich nicht machen, aber das hat er mal so angedeutet. Und damit hat er so im Prinzip mit einem völlig vagen Wahlkampf die Leute hinter sich gebracht. Und man wird jetzt irgendwann erst mal sehen, was er tun wird. Viel klarer ist wahrscheinlich an anderen Fragen, wo Einschnitte zu befürchten sind. Das ist zum Beispiel an der Frage gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibungsrecht und so weiter. Da sind die ja extrem verbändelt mit dem Opus Dei, also so eine klerikal-faschistische Sekte, die ja da in Spanien halt auch vor kurzem da wesentlich dran beteiligt waren an dem Papstbesuch und quasi schon einen Sturm auf Madrid eingeläutet haben, diese ganzen Konservativen, die da eingelaufen sind. Und an der Stelle werden die jetzt natürlich auch ihren Tribut fordern und entsprechende Änderungen an diesen Gesetzen. Die wenigen Sachen, die unter den Sozialisten wirklich in eine progressive Richtung gingen, die werden die wahrscheinlich versuchen zurückzudrehen.
Also, gehen wir nochmal zurück von der Bewegung der Empörten. Die Empörten hatten schon in ihrer ersten Bewegung, als wir uns unterhalten hatten, nach den Kommunalwahlen, im Prinzip war es ein Fehler oder ist es ein Fehler, dass die Empörten sich konzentriert haben nur auf die Frage des Wahlrechts und der Beteiligung, oder wird das doch noch eine längere Wirkung haben und bestimmte soziale Fragen zwar thematisiert haben, aber nicht in eine Agenda überführt haben, sagen wir es mal so höflich formuliert?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Das ist so eine breite, heterogene Bewegung, dass du da irgendwie so eine klare Agenda aufstellen könntest, wie in der Partei, ist natürlich schwierig. Die eine Frage, und ich denke, das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt vor allen Dingen auch die Sozialisten stellen müssen. Sie haben ja deutlich Stimmen verloren an die Vereinte Linke. Die Vereinte Linke hat ja wieder mal ein vernünftiges Ergebnis eingefahren, haben irgendwie 7% und 11 Sitze gekriegt. Und die haben ja die letzten 7 Jahre von der PSOE gefordert, da endlich mal dieses Wahlrecht so zu ändern, dass kleinere Parteien auch eine Chance haben. Weil wenn das Wahlrecht anders gewesen wäre, wäre auch heute noch eine Möglichkeit da, dass man so eine Linksregierung hinkriegen könnte. Dadurch, dass jetzt die PP aus diesem Wahlrecht sogar eine klare absolute Mehrheit ableiten konnte, kann es natürlich daran nichts machen. Das heißt, man muss jetzt, die PP wird natürlich dieses Wahlrecht nicht ändern, weil die haben natürlich so einen klaren Wählerblock, auf den sie immer zählen können, der ihnen genug Mitsprache in diesem Land garantiert. Und man wird jetzt darauf warten müssen, dass vielleicht irgendwann wieder, also dass kleinere Parteien wirklich groß werden oder dass die PSOE wieder mal an die Macht kommt und tatsächlich Lehren aus dem Debakel zieht und sagt, ja, wir müssen wirklich an diesem Wahlrecht was ändern, weil das kann nicht so weitergehen. Solange ist an der Ecke wahrscheinlich nichts zu tun. Was die Empörten im Prinzip erreicht haben, ist, dass die PP nicht noch stärker geworden ist. Dass sie eigentlich auf dem Ergebnis von 2008 praktisch stagniert sind.
Ja. Was die absoluten Stimmen angeht.
Und das ist auch deutlich weniger als jetzt 2009 bei der Europaparlamentswahl. Da war natürlich die Wahlbeteiligung niedriger, aber wenn man es im Verhältnis anschaut, haben sie da ihren Höhepunkt erreicht und von da an ging es schon bergab. Hm. Und man wird sehen, wie lange die Regierung auch trotz ihrer absoluten Mehrheit im Angesicht dieser fatalen wirtschaftlichen Lage das durchhalten kann, wenn demnächst hier so eine Intervention, also Troika, EU, Europäische Zentralbank und IWF ansteht, weil das Land nicht mehr zu finanzieren ist. In dem Rahmen haben wir jetzt schon diverse Regierungen fallen sehen, auch Rechtsregierungen wie Berlusconi. Wird man abwarten.
Ralf, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Einschätzung zum spanischen Wahlergebnis.
Ich würde vielleicht noch zwei, drei Worte, weil es ja wirklich ein erstaunliches Ergebnis war, der baskischen Linken.
Sag's.
Dass sie im Prinzip im Baskenland jetzt zur stärksten Formation avanciert.
Ein Drittel, glaube ich, oder? 32%?
Ja, also je nachdem welche Region du anguckst, also hier in Gipuzkoa sind es über 35%. Aber auch im gesamten Baskenland, also auch Navarra eingerechnet, haben sie irgendwie knapp 25% gekriegt. Und das ist natürlich schon ein unglaublich gutes Ergebnis und zeigt halt zum einen, dass sie für ihre Friedensbemühungen belohnt waren. Und da wird man halt auch sehen, was der Rajoy jetzt mit dieser Situation macht, ob er tatsächlich irgendwie einen Weg geht, da den baskischen Friedensprozess abzuklemmen oder ob er ihn versucht zu befördern.
Hm. Also das kann man ja jetzt nochmal sagen. Und aber auf der anderen Seite, sagen wir mal, die katalanischen Konservativen sind auch stärker geworden.
Das die sind
auch,
deutlich stärker geworden. Also die Linke hat sich in Katalonien gehalten und die Konservativen, das war eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, dass sie so stark zugenommen haben, weil die ja jetzt seit einem Jahr auch an der Regierung sind und auch einige Sparmaßnahmen durchgeführt haben. Aber die Katalanen haben anscheinend mehrheitlich sich überlegt, dass es sinnvoll ist, eine starke katalanische Position im Parlament zu haben. Die Hoffnung war, dass die PP keine absolute Mehrheit kriegt und dass die CiU dann quasi der Mehrheitsbeschaffer ist und dann sie endlich ihr eigenes Finanzierungssystem kriegen. Ja. Das werden sie jetzt nicht kriegen, das heißt auch in Katalonien wird sich die Situation, was so die Abtrennung von Spanien angeht, weiter radikalisieren.
Okay, Ralf, ich bedanke mich.